stehen zwei kleine Jungen auf einem Klettergerüst, das weiter oben. Und sagt der Erste, ich spring jetzt. Sagt der Zweite, bist du verrückt, da unten ist Steinboden. Antwortet der Erste, aber unten steht mein Papa, der fängt mich auf. Sagt der Zweite, und wenn nicht? Die Frage stellt sich, welcher von beiden ist jetzt der Klügere? Gar nicht so einfach zu beantworten, oder? Der eine sieht die Gefahr und sagt, nee, das riskiere ich nicht, weil ich weiß nicht, also das ist jetzt nicht in meiner Macht. Wenn ich jetzt falsch lande, dann tue ich mir weh, also mache ich es nicht. Und der Erste sagt, das ist kein Problem, da unten sieht er nicht den Steinboden, sondern den Vater. Und so heißt eben heute auch das Thema, was siehst du? Diese Frage wird uns heute beschäftigen und wir werden uns mit einer Begebenheit auseinandersetzen, die es in sich hat, die einfach sehr interessant klingt, ein bisschen märchenhaft sogar, aber eben sehr viel für uns zum Lernen hat. Wir schlagen die Bibel auf, 2. Könige, und lesen im Kapitel 6 die Verse 8 bis 23. Ich werde nur auf wenige Verse eingehen, aber damit wir diesen Kontext, diese Geschichte einmal haben, lesen wir die Verse 8 bis 23. Und der König von Aram führte Krieg gegen Israel und er beriet sich mit seinen Knechten und sagte, an dem und dem Ort soll mein Lager sein. Da sandte der Mann Gottes, von Elisa ist hier die Rede, zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, an diesem Ort vorbeizuziehen, denn dort kommen die Aramäer herab. Und der König von Israel sandte hin an den Ort, den der Mann Gottes ihm sagte und vor dem er ihn gewarnt hatte und war dort auf der Hut. Das geschah nicht nur einmal und nicht nur zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram über diese Sache sehr beunruhigt und er rief seine Knechte und sagte zu ihnen, könnt ihr mir nicht mitteilen, wer von den Unseren zum König von Israel hält? Da sagte einer von seinen Knechten, nein, mein Herr und König. Aber der Prophet Elisa, der in Israel ist, teilt dem König von Israel die Worte mit, die du in deinem Schlafzimmer redest. Da sagte er, geht hin und seht, wo er ist. Ich werde hinsenden und ihn holen. Und es wurde ihm berichtet, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer. Und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe da, umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach, mein Herr, was sollen wir tun? Er aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Und sie kamen zu ihm herab. Und Elisa betete zu dem Herrn und sagte, schlag doch diese Kriegsschar mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort des Elisa. Und Elisa sagte zu ihnen, dies ist nicht der Weg und dies ist nicht die Stadt. Folgt mir, ich will euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sagte Elisa, Herr, öffne die Augen dieser Männer, dass sie sehen. Da öffnete der Herr ihre Augen und sie sahen und siehe, sie waren mitten in Samaria. Und der König von Israel sagte zu Elisa, als er sie sah, soll ich losschlagen, mein Vater? Er aber sagte, du sollst nicht schlagen. Würdest du etwa die erschlagen, die du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen genommen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und dann zu ihrem Herrn ziehen. Und er richtete ein großes Festmahl für sie aus und sie aßen und tranken, dann entließ er sie und sie zogen zu ihrem Herrn und die Streitscharen Arams kamen fortan nicht mehr in das Land Israel. Da sagt man einer, Gott hat keinen Humor. Ich finde die so genial, diese Geschichte, weil wir etwas hier lernen, was uns als natürlicher Mensch wirklich schwerfällt. Sehen wir uns einmal mal diesen Knecht an, diesen Knecht des Elisa. Er hat Elisa ständig begleitet. Und wenn wir die Kapitel davor lesen und auch die Kapitel danach, sehen wir, Gott hat sehr viel Wunder gewirkt durch Elisa. Übernatürliche Dinge, majestätische Dinge, wo die Macht Gottes so ganz deutlich zum Ausdruck kommt. Aber bis dahin hat der Knecht auch erlebt, es ist immer gut gegangen. Und jetzt scheint es so, als wenn es dem Feind gelungen ist, Elisa, diesen Mann Gottes, zu umzingeln und zu überwältigen. Dieser Knecht sieht dieses große Heer und ihm war sofort klar, es war ein Klardenker, würden wir sagen, ja, ihm war klar, hier haben wir keine Chance. Dieses Mal sieht es echt schlecht aus. Und deshalb ruft er mit einem großen Schrecken und Verzweiflung, ach, was sollen wir tun? Ich denke, wir kennen diesen Satz, oder? Mensch, was mache ich jetzt bloß? Was soll ich jetzt tun? Und die Bibel ist auch voll von diesem Beispiel. Wir haben eben in der Bibel nicht einfach nur immer diese Geschichten mit dem Happy End und diese Geschichten, wo alles mal glatt läuft, sondern wir haben sehr häufig diese Geschichten, wo genau diese Situation eintritt. Ausweglose Situation und dann dieser Ausruf, was sollen wir tun? Denken wir an das Volk Israel vor dem Schilfmeer. Gerade ausgezogen aus Ägypten, glücklich, froh und dann plötzlich, Mensch, das ist eine Falle. Wir stehen hier vor dem Meer, hinter uns die wütenden Ägypter. Und was sagen sie dann zu Mose? Lass ab von uns. Wir wollen lieber den Ägyptern dienen, als hier verrecken. Da denken wir an das Heer Israels, die vor den Philistern stehen. Und dann tritt dieser gewaltige Riese auf. Der 3 Meter hohe Schrank dort, ausgerüstet, kriegerisch, bis an die Zähne bewaffnet. Und sie haben Furcht und Angst. Keiner wagt sich zu rühren. Und alle fragen sich, was sollen wir tun? Denken wir an David, der mit seinen Männern in den Krieg ziehen wollte, zusammen mit Achis. Und Achis schickt ihn weg, weil er ihm nicht vertraut, zu Recht, denke ich. Und sie kommen zurück nach Ziklag. Und was sehen sie? Die komplette Stadt, wo sie ihre Häuser, ihre Familien, ihr Hab und Gut hatten, ist niedergebrannt. Und keine Menschenseele ist mehr dort. Alle sind nicht mehr da. Sie wissen nicht, leben sie überhaupt noch. Auf einen Schlag war alles weg. Und dann steht geschrieben, die Männer weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Wenn ein Mann weint, bis er nicht mehr weinen kann, dann ist das ein Zeichen der Ausweglosigkeit. Und da geht's noch ein Stück weiter. Da fragen sie nicht nur, was sollen wir tun, sondern sie wollen David steinigen, weil sie ihn als den Verursacher sehen. Ausweglose Situation und dann dieser Ausruf, was mache ich jetzt bloß? Dieselben Situationen, die damals geschehen sind, können heute in ähnlicher Weise genauso uns überfallen. Vielleicht verlierst du deinen Arbeitsplatz. Ganz unerwartet. Und du fragst dich, was soll ich jetzt tun? Ich bin angewiesen auf
auf mein Gehalt. Oder du erfährst, dass du eine schlimme Krankheit hast. Und du stellst dir die Frage, ja, was soll ich jetzt machen? Oder es ist ein großer Schaden entstanden und du weißt nicht, wie du das wieder gut machen sollst, wie du das ersetzen sollst. Du hast keine Ahnung. Oder deine Kinder rebellieren gegen dich und gegen Gott und du hast absolut keine Antwort, was du tun sollst. Dann kommt dieser Ausruf, ach Herr, was sollen wir tun? Eine Situation, in der wir Menschen realisieren, dass wir der Herausforderung nicht gewachsen sind. Das ist so dieser Punkt, wo alles anfängt sich zu drehen und wir einfach nicht mehr weiter wissen. Das ist der Punkt, wo die Herausforderung so groß ist, dass wir ihr nicht mehr gewachsen sind. So, und was sagt jetzt der Elisa? Jetzt kommt der daher und sagt, fürchte dich nicht. Ja. Alles wird gut. Ist es nicht so, dass wir uns dann sagen, ja toll, vielleicht mal sie dir positiv denken und du musst nach vorne schauen, es wird schon alles und du schaffst das schon, so diese Sätze. Ja, das hören wir manchmal so. Dann sagen wir uns, ja schön, du hast gut reden. Weil du bist gar nicht in der Situation, in der ich bin. Aber hier in unserer Geschichte ist das nicht der Fall. Elisa war in der Situation, genau genommen war er ja noch mehr betroffen als sein Knecht, weil Elisa wollte ihn sehr. Und der Knecht, der spielte eigentlich gar nicht so eine große Rolle hier, in den Augen der Feinden, meine ich. War Elisa jetzt gleichgültig? Oder einfach naiv? Elisa begründet diesen Satz, fürchte dich nicht. Er sagt, zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und ihr könnt euch vorstellen, dass der Knecht gesagt hat, Elisa, wo denn bitte? Ja. Und vielleicht geht es uns manchmal auch so, wenn jemand uns einen Zuspruch gibt und sagt, du, der Herr ist bei uns, der Herr ist bei dir. Und du sagst, tut mir leid, ich sehe ihn nicht. Aber eins müssen wir hier festhalten. Es sind hier zwei Männer, die in der gleichen Situation sind. Der eine sieht die unüberwindbaren Feinde, der andere sieht die unüberwindbaren Beschützer. Ein und dieselbe Situation. Und diese beiden Männer sehen etwas Gegensätzliches. Der eine sieht unüberwindbare Feinde, der andere unüberwindbare Beschützer, die Macht Gottes. Der eine sieht eine unüberwindbare Bedrohung, der andere einen wunderbaren Plan Gottes. Ich erinnere kurz an das, was bei der Gebetszeit schon gesagt wurde, was Georg uns gesagt hat. Es ist eine Frage der Perspektive. Der Knecht schaut aus einer menschlichen Perspektive. Elisa darf die göttliche Perspektive sehen. Was ist der Grund, warum der Knecht Elisas nicht das sieht, was Elisa sieht? Was ist der Grund? Der Grund liegt darin, dass der natürliche Mensch nicht den geistlichen Blick, nicht die Perspektive Gottes sehen kann. Lass uns dazu mal aufschlagen. 1. Korinther 2, 14. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit. Es ist ihm nicht möglich, aus Gottes Perspektive zu sehen. Und hier, diese Wahrheit betrifft nicht nur die Errettung. Es geht hier nicht nur um die Errettung, wo wir als natürlicher Mensch nicht in der Lage sind, das zu sehen, was Gott sieht, sondern auch in der Nachfolge als Christ. Der natürliche Mensch ist nicht in der Lage, die Perspektive Gottes zu sehen. Der natürliche Mensch beurteilt eine Situation an dem menschlich Machbaren und handelt danach. Da spielen eben die Erfahrung, das Wissen eine Rolle. Dass man nicht einfach schafft, ja, man sieht eine Sache, ja, ist, kann ich mir leisten, also kaufe ich es. Irgendwo eine Kraftanstrengung, irgendwas zu heben, ich schaue mir das an, ja, das kriege ich hin, dann mache ich es auch. Entweder aus Erfahrung oder ich probiere es aus, aber da sind dann die Grenzen. Wenn ich etwas vor mir sehe, wo ich keine Ahnung habe, wie man es macht, oder wenn ich etwas vor mir sehe, wo ich weiß, das stemme ich nicht, dann ist es für mich Schicht. Ja, dann ist für mich einfach der Punkt, wo ich dann anfange, Angst zu bekommen, Unruhe. Und dann, denn dieser natürliche Mensch, wie wir von Natur aus sind, wenn er dann jemand begegnet, wie diesem Elisa, der sagt, alles ist gut, Gott ist bei uns, alles wird gut, sagt sich der natürliche Mensch, ach, das ist doch Dummheit. Schau doch mal hin. Es geht nie und nimmer gut. Also wir brauchen auch gar nicht erst versuchen, aus menschlicher Kraft einen Blick für die Perspektive Gottes zu bekommen. Es funktioniert nicht. Elisa war ein Mann Gottes. Er hatte sein Leben ganz Gott ausgeliefert und war erfüllt mit dem Geist Gottes. Er kannte seinen Gott und sah seine Herrlichkeit. Und um die Herrlichkeit Gottes zu sehen, muss Gott selbst die geistlichen Augen öffnen. Und daher sehen wir, was macht jetzt Elisa? Er redet nicht auf seinen Knecht ein und sagt, du, das musst du anders sehen. Gott ist bei uns und er könnte ihn wirklich dann auf ihn einreden und ihn überzeugen von seiner Sicht. Tut er aber nicht. Er betet zu Gott, dass Gott ihm die Augen öffnet. Elisa weiß, nur wenn Gott ihm die Augen öffnet, dann kann er das sehen, was ich sehe. Weil Gott mir die Augen geöffnet hat, dass ich das sehen kann, dass ich seine Herrlichkeit und seine Macht sehen kann. Und da, wo ich das so las, dann ist mir aufgefallen, wir sind ja jetzt im Alten Testament, wir können sagen, ja, das sind alles so schöne Geschichten jetzt, ja. Aber in der neutestamentlichen Gemeinde war es genau das Gleiche der Fall. Lass uns mal aufschlagen, Epheser 1. Da lesen wir ab Vers 15 ein Gebet des Paulus. Ein Gebet des Paulus für die Gemeinde zu Ephesus. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke euren meinen Gebeten. Jetzt achtet mal, wofür ihr betet. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner, also Gottes selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes an den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Was ist das Gebet des Paulus? Er gebe, Gott gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit wir zum einen sehen, wie wir sind und sehen, wie Gott ist. Damit wir die göttliche Perspektive erkennen. Damit wir durch den Geist Gottes einen Blick bekommen für das, was Gott gerade vorhat und was Gott gerade tut, was wir von unserem natürlichen Mensch aus nicht in der Lage sind. Deshalb redet er auch weiter und sagt, dass er, Gott, unsere Augen erleuchten soll, damit wir seine Größe, seine Macht und seine Herrlichkeit erkennen. Nicht das, was wir schaffen und was wir können und das, was uns möglich ist. Nicht aus dieser menschlichen Perspektive, sondern dass wir Gottes Perspektive sehen können. Darum betet Paulus, damit es Gottes den Ephesern schenkt. Genauso wie Elisa hier betet für seinen Knecht. Er betet, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe deine Herrlichkeit. Unser Fleisch neigt dazu, sich zu fürchten, sich zu sorgen, sich zu ärgern und lieber sich aufzureiben, als Gottes Macht zu vertrauen. Oder geht es nur mir so? Wir reden lieber über unsere Probleme und suchen die Schuld bei uns und anderen, als ins Gebet zu gehen und im Wort Gottes zu lesen. Manchmal geht es uns wie Biliam. Er war so sehr auf seine Version der Lösung überzeugt, dass sein Esel geistlicher war als er. Der Esel, der sah nämlich den Engel und Biliam nicht. Und Gott musste ihm dort die Augen auch öffnen, dass er sehen konnte. Hier ist Gott am Werk und er hat einen großen Plan. Und du, Biliam, du liegst einfach mit deiner Idee voll daneben. Und deshalb, wir fragen uns natürlich, was machen wir jetzt? Wie bekommen wir jetzt diesen Blick? Wir haben ja schon einmal gesehen, Gott muss uns diesen Blick schenken. Ja? Gott muss uns diese Augen öffnen. Und wir sehen den Weg. Der Weg ist nämlich das Gebet. Elisa betet für seinen Knecht. Paulus betet für die Epheser. Und so sollen wir füreinander beten, dass Gott uns unsere Augen öffnet für seine Perspektive. Dass wir in dem, was wir beobachten, nicht dieses, ach, was sollen wir tun? Ach, wie schlimm. Ja, dass wir nicht das sehen, sondern dass wir sehen, oh Herr, hier hast du etwas Großes vor. Dein Wort erfüllt sich. Du wirst Sieg haben und du wirst uns mit in deinen Sieg hineinnehmen. Dass wir diese Perspektive sehen können. Dieses Heerlager Gottes, das um die Seinen ist. Und wir werden dazu in Jakobus 5 aufgerufen. Und ich fand das in diesem Zusammenhang interessant. Es geht dort zwar auch um das Thema des Gebets für Kranke, aber wir sehen hier einen Grundsatz, der uns sehr hilfreich ist, auch in dieser Thematik. Jakobus 5, die Verse 16 bis 18. Bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleicher Gemütsbewegung wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er, der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Wozu werden wir hier aufgerufen? Wir sollen zum einen einander die Sünden bekennen. Was hat Jakobus hier eigentlich so im Sinn? Jakobus weiß, dass unser fleischliches Trachten und Bemühen oft unsere Sturheit und unser Egoismus, unser fleischliches handeln, dass diese Sünde meistens das ist, was uns im Weg steht, damit wir Gottes Perspektive sehen können. Wir stehen uns selbst im Weg. Deshalb ruft er uns zu, wir sollen einander unsere Schwachheiten bekennen. Das ist der erste Schritt. Wir bekennen, dass wir, so wie wir sind von unserem natürlichen Leib, nicht in der Lage sind, Gottes Perspektive zu sehen. Wir sehen nur Probleme. Und das bringen wir erstmal unter das Kreuz und bitten Gott um Vergebung, dass wir da so wenig ihm vertrauen. Bitten ihm um Vergebung, wo wir es eigentlich mit eigener Kraft versucht haben, irgendwie hinzubekommen, wo wir uns geärgert haben, wo wir den einen und anderen und vielleicht uns auch selbst beschuldigt haben. Wir bringen es ihm. Und dann beten wir um das, worum auch Paulus gebetet hat. Dass Gott uns sich selbst offenbart, dass er uns sich so zeigt, wie er ist, in seiner Allmacht, in seiner Herrlichkeit, in seiner Gnade und Liebe und Barmherzigkeit, in seiner Güte. Und wenn wir dann Gott so sehen, dann wird das Gebet Kraft haben. Jakobus sagt, schaut doch mal Elia an. Und Elia hat genau das getan. Er hat auf Gott geblickt, auf seine Macht, auf seine Kraft, nicht auf seine Kraft geschaut, sondern auf die Kraft Gottes. Und das waren Dinge möglich, die wir als Menschen für unmöglich halten. Elia betet um Regen, es gab Regen. Elia betet darum, dass es nicht regnete, und es regnete nicht. In diesem Ganzen aber hat Elia die ganze Zeit die Perspektive Gottes gesehen. Genauso wie Elisa jetzt hier auch. Also, anstatt dass wir miteinander viel darüber reden und uns austauschen und sagen, ja, schlimm, ja, wirklich schlimm. Und wir reiten uns selbst da gegenseitig rein in diese Problematik und überlegen krampfhaft, was wir tun können, wird uns der Weg hier gezeigt. Lasst uns gemeinsam uns vor Gott demütigen und Sünden bekennen und ihn darum bitten, dass er uns die Perspektive, den Blick gibt, den er hat auf diese konkrete Situation. Und plötzlich siehst du nicht mehr Feind um dich herum, sondern plötzlich siehst du Gottes Herr um dich herum. Weil er hat einen ganz großen Plan in dieser deiner Situation, in dieser meiner Situation. Wenn wir Gott so sehen, wie er ist, als derjenige, der hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen ist, wie wir es in Epheser gelesen haben, kann uns nichts entmutigen, ängstigen oder verzweifeln lassen, oder? Über jede Gewalt und Macht, über jede Kraft und jede Herrschaft und jeden Namen steht der Herr, der unser Vater ist. Ich möchte an dieser Stelle mal einen Abschnitt aus dem Tagesstück lesen, das wir jetzt in dem Andachtsbuch Jeden Morgen Neue Gnade von Paul David Tripp jetzt gestern hatten, in der Lesung. Und ich war Gott so dankbar. Ich hatte gerade gestern mich mit dem Predigtthema beschäftigt und dann kam dieses Tagesstück und das war so wie speziell dafür geschrieben. Es gibt einfach keine Panik im Himmel. Gott gerät nie in Furcht. Es gibt keine Unklarheiten in der Dreieinigkeit Gottes. Gott steht nie händeringend da und wünscht sich, dass er eine bessere Wahl getroffen hätte. Gott ist nie besorgt, was wohl als nächstes passieren werde oder beunruhigt, wie sich Dinge wohl entwickeln werden. Gott ist nie überrumpelt oder überrascht. Er ist nie in einer Situation, die ihn überwältigt. Gott fühlt sich nie bedürftig oder unvorbereitet. Gott braucht nie zu bedauern, dass er etwas nicht gut genug gemacht habe. Gott versagt nie bei einer Aufgabe. Er macht nie Versprechungen, die er nicht einhalten kann. Er vergisst nie, was er gesagt hat oder was er als nächstes tun will. Gott widerspricht sich nie selbst. Er ist immer genau der er sich bezeichnet hat. Er ist allmächtig, absolut vollkommen in jeder Hinsicht, treu in jedem seiner Worte, souverän über alles, was es gibt. Er ist die Definition für Liebe. Und er ist rechtschaffen, gerecht, zart und geduldig zur gleichen Zeit. Er ist nicht bestürzt oder abgelenkt durch unsere Panik und unsere Fragen. Nein, der souveräne Schritt seiner Gnade schreitet immer voran. Jetzt schauen wir nochmal zurück auf die Situation, die ich am Anfang genannt habe. Mit dem Volk Israel vor dem Schilfmeer. Sie waren völlig am Ende. Sie waren bereit, sich wieder zu ergeben, den Feinden, und ihnen wieder in der Knechtschaft zu dienen. Es gab einen Grund dazu, so verängstigt zu sein. Vor ihnen war das Meer, das unüberwindbar war, hinten die Feinde, die genauso unüberwindbar waren. Und was sagt Mose in dieser Situation? Fürchtet euch nicht, genau den gleichen Satz, wie Elisa hier sagt. Ihr werdet sehen, was Gott tun wird. Es war noch nichts zu sehen. Mose hat es aber schon gesehen, weil er die Perspektive Gottes hatte. Wie war das bei dem Volk Israel mit Goliath? Da kommt der David, der schaut sich diesen Riesen an, und der David war noch ein junger, Knirps nicht, aber noch ein junger Mann, kein Kriegsmann, sondern Hirte mit seiner Lederschleuder und so einem Stock. Dann seine Brüder, erfahrene kampferprobte Leute, die dort dann so standen. Und der David steht und hört, dieser Goliath, der lästert Gott. Und in dem Moment wird er vom Geist Gottes einfach, bekommt er so einen klaren Blick und sagt, dieser Mann, er lästert den Allmächtigen. Dieser Mann spricht ja sein eigenes Todesurteil. Da kann auch so ein Fünfjähriger kommen und ihm einen Stein an die Stirn schmeißen. Der ist erledigt. Warum? Weil er sich gegen Gott wendet. David sieht in diesem Moment nicht diesen schwer bewaffneten, starken Mann. Er sieht in ihm jemanden, der sich hier gegen Gott stellt und somit ganz sicher sein Urteil empfangen wird. Und David sieht sich nur als kleines Werkzeug, um dieses Urteil Gottes zu vollstrecken. David ist jetzt nicht, das mag man vielleicht so meinen, ne, dass er hier übermütig ist und sowas von sich überzeugt, dass man sagt, mal, du hast sie nicht mehr alle, ja? Weil so letztendlich haben ja so seine Brüder ja auch so reagiert. Die haben gesagt, ja, was willst du eigentlich hier? Sieh zu, dass du da zu deinen Schafen kommst. Aber David hat hier diese Perspektive, die göttliche Perspektive, und sagt, hier wird Gott verspottet und deshalb setze ich mich jetzt hier an diese Stelle als Werkzeug Gottes gerne ein. Und er vollbringt hier den Auftrag Gottes. Also die Sicht der Brüder völlig anders als die Sicht Davids in der Situation. Und jetzt diese Situation, wo David mit seinen Männern nach Ziklag kommt. Und David ist in derselben Situation. Auch seine zwei Frauen, steht extra nochmal betont, seine zwei Frauen und sein ganzes Hab und Gut war weg. Und dazu noch seine Männer, die ihn bis jetzt unterstützt hatten, die sich jetzt gegen ihn stellen und ihn steinigen wollen. Also wenn hier einer wirklich Grund hat, am Rad zu drehen, dann war es hier David. Und was lesen wir von ihm? Und David stärkte sich in seinem Gott. David geht ins Gebet und bekommt dann, nachdem er sich an Gott gewandt hat, bekommt er die Perspektive Gottes. Woran können wir das erkennen? Er sagt so, Leute, auf, wir jagen ihn nach. Und was ist das Ergebnis? Sie kommen reicher zurück, wie sie vorher waren. Wir sehen, wir haben nicht einen reagierenden Gott, sondern wir haben einen agierenden Gott. Gott ist nicht damit beschäftigt, uns so mit Ach und Krach so durchs Leben zu bringen, hier ein bisschen zu beschützen und da ein bisschen zu beschützen, sondern Gott hat Größeres vor. Und das sehen wir auch in dieser Geschichte, kommen wir nochmal zurück zu dieser Geschichte mit Elisa und seinem Knecht. Nun ist hier, sind die Feinde nun da und jetzt kommen diese Feinde auf sie zu. Wahrscheinlich haben sie sie erblickt. Elisa bleibt ganz ruhig. Er weiß, hier hat Gott etwas Großes vor. Und vom Geist Gottes geleitet, betet er, dass die Feinde jetzt mit Blindheit geschlagen werden. Das geschieht auch. Und dieses Bild, was jetzt kommt, das finde ich einfach so amüsant. Diese ganzen gerüsteten Kriegsleute trotteln jetzt hinter diesen zwei Männern hinterher. Und er sagt, ihr habt jetzt hier einen Falschen, ich bringe euch mal zu dem, den ihr sucht jetzt. Ja, und bringt ihn dann zum König dort und dann werden ihnen die Augen aufgemacht und sitzen in der Falle. Und jetzt sehen wir wieder diese Reaktion des Königs, der denkt wieder so total menschlich. So, den machen wir jetzt alle einen Kopf kürzer, nicht wahr? Soll ich? Und Elisa sagt, nein. Ich sag's mal mit meinen Worten, sie sollen die Herrlichkeit Gottes sehen. Sie sollen sehen, hier regiert Gott. Gib ihnen was zu essen und schick sie wieder zurück. Und nachdem sie so Gott erlebt haben, in dieser Situation, haben sie sich eine längere Zeit nicht mehr gewagt, dort die Israeliten zu bedrängen. Und das ist immer das Ziel Gottes, seine Herrlichkeit zu offenbaren den Menschen. Und er will uns in diesen Prozess mit hineinnehmen. Und wenn du in einer Situation bist, und ich denke, euch geht es ähnlich, wie es mir häufig geht auch, ja, dass ich oft dann diese Frage auch komme, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt tun? Dann darum zu beten, Herr, zeige mir deine Perspektive. Ich weiß, du hast bestimmt etwas Großes vor. Ich kann es jetzt nicht sehen. Ich bin dazu nicht in der Lage, aber du kannst es mir schenken. Du kannst meine inneren Augen dafür öffnen, dass ich ganz ruhig werden kann in dir und dir vertraue. Dass ich diesen Blick bekommen kann, wie dieser erste Junge, der auf dem Klettergerüst steht und er sieht unten seinen Vater mit den ausgebreiteten Armen und er sagt, hey, kein Problem, ich springe jetzt. Und er sieht nicht den Steinboden da unten, sondern er sieht seinen Vater. Gut, natürlich, das Beispiel hinkt jetzt ein bisschen, weil wir sind ja nicht dazu gezwungen, jetzt von da oben runter zu springen, aber wir sind häufig in einer Situation, wo wir gezwungen werden zu handeln. Und dann dürfen wir dieses Vorrecht haben, oder werden wir aufgerufen in der Schrift, dann dürfen wir zu unserem Gott kommen und um geöffnete Augen beten, dass wir seine Perspektive erkennen können. Das heißt, dass wir ihm dann in der Situation einfach machen lassen. Und dass wir darum beten, dass Gott uns Weisheit schenkt, so wie auch Jakobus auch sagt, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott, der wird ihm geben, ohne Vorwurf, in jedem weiteren Schritt, den wir jetzt im Vertrauen auf Gott gehen, uns ganz auf ihn zu verlassen. Hat er dir eine Krankheit geschickt? Du weißt noch nicht, wie du damit fertig wirst. Bete darum, dass dir ganz bewusst wird, Gott hat etwas mit dir vor. Und so auch hier in anderen Situationen bist du finanziell vielleicht an einem Punkt, wo du nicht weißt, wo du weiter sollst oder in der Erziehung oder in der Beziehung zueinander oder der Beziehung zu deinem Nächsten. Du darfst wissen, Gott steht immer drüber. Bete darum, dass er dir seine Perspektive offenbart. Und das tut er gerne. Das tut er gerne. Nur dazu ist eines erforderlich. Wir müssen springen. Wisst ihr, was das heißt, springen? In dem Moment, wo ich vom Klettergerüst mich loslasse, in dem Moment habe ich es nicht mehr in der Hand. Wenn wir ein bisschen von dem wollen, geht es nicht. Wenn wir ein bisschen selber das Ganze in die Hand nehmen wollen und noch ein bisschen Gott machen lassen wollen, wird das nicht gehen. Wir müssen loslassen. In solchen Situationen müssen wir lernen, loszulassen und Gott ganz zu vertrauen. Und das ist das, was uns schwerfällt. Und deshalb, jetzt drehe ich mich nochmal im Kreis, und deshalb müssen wir füreinander beten. Deswegen brauchen wir die Fürbitte füreinander, weil wir von Natur aus das nicht tun. Von Natur aus wollen wir es lieber selber in die Hand nehmen. Und ich möchte uns einfach dazu ermutigen. Ich weiß, dass ich es brauche. Ich brauche euer Gebet. Und wir brauchen einander, das Gebet füreinander, dass wir die Perspektive Gottes sehen. Und dann kann kommen, was kommen mag. Und wir werden den Frieden Gottes haben und in diesem Frieden Gottes den Weg gehen, den er für uns bestimmt hat. Möge Gott uns dazu Gnade schenken. Ich möchte schließen mit den Versen oder mit diesem wunderbaren Satz hier aus Psalm 34, 8 bis 9. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Amen.